Okay, Römer Kapitel 8. Habt ihr das in der Zwischenzeit gefunden? Römer Kapitel 8, Vers 29. Denn die, die er, Gott, vorher erkannt hat, das heißt, die Christen geworden sind, das erkläre ich jetzt nicht noch einmal, diejenigen, die er vorher erkannt hat, also diejenigen, die sich zu ihm bekehrt haben, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Du sollst dich also im Lauf deines Lebens mehr und mehr in Jesus verwandeln. Jetzt wirst du natürlich nie Jesus sein und deine Persönlichkeit wird auch immer eine persönliche Färbung behalten. Du wirst dich nie in Jesus verwandeln, transmogrifizieren. Wirst du nicht. Du wirst vielmehr immer mehr so werden, wie der Herr sich dir vorgestellt hat. Und vom Charakter, sag mal Charakter, vom inneren Wesen wirst du mehr so werden wie Jesus. Hat Jesus gelogen? Glauben die Menschen, dass sie mit Lügen manchmal weiterkommen? Aber nochmal. Genau. Glaubt Jesus, dass er mit Lügen weiterkommt? Wenn wir also Jesus ähnlicher werden, dann müssen wir nach und nach die Lücherei ablegen, diese Zwecklücherei. Und mehr so werden wie Jesus. Also du wirst nicht mehr und mehr so wie Jesus in deiner Persönlichkeit, beziehungsweise in deiner Begabung, in deinen Begabungen und so weiter. Du wirst immer du bleiben. Deswegen hat Gott dich ja gemacht, damit du du bist. Aber vom Charakter, vom inneren Wesen sollst du dein Leben lang Jesus immer ähnlicher werden. Und das, meine Damen und Herren, ist eine Herausforderung. Also wenigstens für mich, ich weiß nicht, wie es für dich ist. Vielleicht denkst du, pfah, Jesus und ich, ja, wir sind so dicke Kumpels. Er macht mal ab und zu richtig Platz auf seinem Thron, damit ich ein bisschen mitsitzen kann. Ich meine, das macht er für mich auch, aber deswegen halte ich mich trotzdem nicht für den vierten Teil der Gottheit. Sondern wir werden immer, solange wir hier unten auf der Erde sind, daran arbeiten, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wenn du meinen Bruder siehst, dann schaut er so ähnlich aus wie ich. Nicht ganz so gut natürlich. Aber er sieht so aus wie ich. Es war sogar mal so, vor vielen Jahren, das ist bestimmt schon 30 Jahre her. Da kam ein Christ, ein befreundeter Christ kam, den habe ich schon seit Wochen nicht mehr gesehen, weil der bei der Bundeswehr war zu dem Zeitpunkt und Bootcamp. Ihr wisst schon, Grundausbildung, da kommst du dann wochenlang nicht aus der Kaserne raus. Der muss da scheinbar irgendwie vergessen haben, wie ich genau aussehe. Auf jeden Fall kam der zu meiner Haustür und nicht ich, sondern mein Bruder hat aufgemacht. Und dann stand er vor meinem Bruder, dieser christliche Freund, und hat ihn angeschaut. Adams Apfel stieg und fiel. Sein Mund ging auf. Du hast dich ziemlich verändert. Was ist denn los mit dir? Schaust du irgendwie gar nicht so gut aus. Also, ihr müsst dazu Folgendes wissen. Ich war Christ, ja? Damals und mein Bruder nicht. Der war noch ein bisschen so, wie ich vorher war, bevor ich Christ geworden bin. Da ist ein gewisser Unterschied gewesen von der Zeit. Und dann stand er da, hey, du hast dich echt verändert in diesen Wochen. Der hat gedacht, ich bin ich, versteht ihr? Und dann kam ich und habe gemeint, nee, ich habe mich nicht verändert. Ich bin ich. Ach, du bist es. Der hat meinen Bruder mit mir verwechselt. Und genauso soll es den Menschen in der Welt auch gehen, dass sie dich mit Jesus verwechseln. Die sagen dann vielleicht, Mensch, du hast dich verändert, du schaust irgendwie nicht so gut aus. Aber immerhin, ja, wenn sie dich schon mal für Jesus halten, dann ist schon mal viel gewonnen. Sag mal jemand Amen. Auch wenn du nicht so gut aussiehst. Mein Bruder ist natürlich ein fescher Typ, Mensch, du. Aber das ist jetzt gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass du so wirst wie Jesus. Amen. Okay, und wir haben bereits einige Stationen uns angeschaut. Anhand von Petrus studieren wir das, ja? Die erste Stufe in der Beziehung mit Gott ist Neugier. Jemand erzählt dir von ihm und du erlebst vielleicht interessante Gottesdienste, super Lowpreis, dynamische Predigt, zieh dich irgendwie an, aber trifft dich nicht wirklich. Du sagst, naja, gut für andere. Na, dann passiert vielleicht irgendwie was in deiner Familie. Jemand wird da besonders angesprochen. Die Einschläge kommen näher und du sagst, hey, wow, prima, aber dich persönlich hat es noch nicht angesprochen. Und dann kommt es irgendwann, dass der Herr dir persönlich begegnet. Irgendwie sich dir offenbart, wie beim Petrus mit dem Fischzug. Petrus macht den Mund auf und sagt, auf dem Meer draußen, ja, als er so viel fängt, Herr, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe mir da gedacht, Petrus, ihr seid im Boot auf dem See Genezareth. Und du sagst zu Jesus, Herr, geh von mir hinaus. Versteht ihr, das ist ein sehr emotionaler Typ. Weil wo will denn Jesus jetzt im Moment hin? Es sei denn, Gott sagt zu ihm, lauf an Land. Ich meine, hallo. Naja, egal. Petrus redet gern oft und viel und manchmal denkt er erst hinterher. Das macht ihn sympathisch, aber im persönlichen Umgang auch schwierig. Sag mal jemand Amen. Wenn du über jemanden liest, ja, dass der eben eher redet, bevor er denkt, dann ist das erheiternd. Aber mit solchen Leuten dich täglich abzugeben, das ist was ganz was anderes, überhaupt nicht erheiternd. So, wir sagen da ja, der Petrus, das ist einfach so ein jovialer Typ. Von dem lesen wir gern, aber mit dem wären wir nicht unbedingt gern zusammen, ja. Behaupte ich jetzt einfach mal. Zumindest damals noch nicht. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass Gott dem Petrus persönlich begegnet ist und es ist wunderbar. Weißt du, wo du dich in deiner Reise mit Gott befindest? Dass du von ihm gehört hast und Gast bist? Dass in deiner Familie was passiert ist und du deswegen mal mit vorbeischaust? Oder dass Gott dich bereits persönlich angesprochen hat? Irgendwo tief in deinem Herzen weißt du, dass du weißt, Jesus lebt. Muss jetzt nicht dramatisch gekommen sein, diese Erkenntnis, nur sie muss da sein. Okay, die muss kein Engel vom Himmel erschienen sein, die muss nicht Jesus persönlich begegnet sein, nur die Erkenntnis, dass Jesus wirklich lebt, die muss in deinem Herzen da sein. Dann bist du in dem Punkt angekommen, dass du ein Kind Gottes bist und dann hast du ein Erlebnis gehabt, wie Petrus im Boot. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr wisst, von was ich spreche. Wenn nicht, lies selber in Lukas Kapitel 5, wenn du mal Zeit dazu hast. Und das ist mal ganz wunderbar. Denn wenn du dann eine echte Beziehung zum Herrn hast, dann hörst du jetzt auf das, was er sagt. Und du hörst es mit Respekt. Du hörst es nicht nur, sondern du nimmst es ernst. Und wenn du dann was liest, dann bist du bestrebt, das zu tun, was der Herr sagt. Denn du hast ja erlebt. Wenn du auf ihn eingehst, dann kommt er zu dir. Und du wirst wegen mir von Neuem geboren. Ja? Gott sagt zu dir, lad mich in dein Leben ein. Und du tust es und plötzlich verändert sich dein Leben wirklich. Du bist dann geistlich lebendig und du solltest es irgendwie schon merken, ja? Oder wenn du es nicht merkst, sollten die anderen in deiner Umgebung merken, dass jetzt mit dir was anderes passiert ist. Dass du jetzt anders bist und mit dir etwas passiert ist. Okay, du kümmerst dich halt so mit Respekt ums Wort Gottes. Leute, diese Punkte sind extrem wichtig. Und wenn du dich respektvoll mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, ob mit dem Geschriebenen oder mit dem, was der Herr zu dir in dein Herz spricht, dann passiert noch was. Du bekommst Offenbarungserkenntnis ganz unweigerlich. Gott spricht zu dir. Und in den eigenartigsten Situationen weißt du plötzlich Neuigkeiten von Gott. Ich weiß noch, als ich durch mein Wohnzimmer gegangen bin, den Ort, wo Gott zu mir gesagt hat, hey, okay, produziert eine Lobpreis-CD. Und in 3 Tagen drauf oder in einer Woche drauf hatte ich die Finanzen, ein paar 1.000 Euro dafür zusammen. Zack, einfach so. Ich habe es noch nicht einmal angekündigt, waren die ersten Opfer für dieses Projekt schon da. Also das ist ganz geheimnisvoll. Wenn Gott mal was zu dir spricht, weißt du, dann wird Gottes Kraft freigesetzt. Und das mal zu erleben, diese Dynamik zu erleben, Gott spricht zu dir, du tust es und plötzlich passieren übernatürliche Dinge, das ist ein völlig neues Leben. Deswegen nennen wir uns christliches Glaubenszentrum. Nicht christliches Zweifelszentrum. Nicht christliches Gefühlsduselzentrum. Oder christliches Traditionszentrum, sondern uns geht es schon darum, den Menschen hineinzuleiten in ein Leben des Glaubens, wo die übernatürliche Kraft Gottes erlebbar wird. Die wird aber nie erlebbar für dich, wenn du dich nicht respektvoll mit dem Wort Gottes auseinandersetzt und wenn du dann nicht tust, was du hörst. Amen. Denn der Glaube ohne Werke ist, ja genau, hat Jakobus gesagt, der Bruder von Jesus, der es gewusst hat. Der Glaube ohne Werke ist, und wenn Gott was zu dir sagt, dann musst du das tun. Wenn Gott zu dir sagt, komm, dann musst du aus dem Boot steigen und auf dem Wasser zu ihm gehen. Sicher, es wird dich tragen, aber du wirst die Kraft Gottes so nicht erleben, wenn du nicht auf ihn eingehst, auf sein Reden eingehst. Dieses Reden muss nicht immer spektakulär sein, es müssen nicht immer Projekte sein, die Tausende von Euros erfordern, die dann übernatürlich reinkommen, sondern es können ganz einfache Dinge sein. Bleib mal eine halbe Stunde länger wach und red mit deinem Kind. Oder steh einfach nur da und sei bereit, mit deinem Kind zu reden, wenn es das will. Versteht ihr, was ich meine? Das sind ganz einfache, ganz simple Sachen oft. Die alltäglichen Dinge, die Gott zu dir sagt, die Eindrücke, die Gott dir vermittelt. Es werden einfach Eindrücke sein zu guten Taten, die du tun kannst. Muss nichts immer Dramatisches sein. Wenn der Herr aber sieht, dass du auf die kleinen Schritte eingehst, auf die kleinen Weisungen, dann kommt er irgendwann früher oder später mit was Größerem. Und du wirst dich innerlich, geistlich in der Lage befinden, auf dieses größere Reden einzugehen. Deine Ängste und deine Zweifel werden kleiner sein als dein Glaube. Alles, was der Herr von dir erwartet, wird riskant klingen und wird nach Versagen riechen können. Wenn Gott zum Petrus sagt, komm, steig aus dem Boot, dann kann der untergehen. Bisher sind alle untergegangen, die aus dem Boot gestiegen sind, bis auf den Mann, der da vor ihm steht. Aber wenn er auf dieses Reden trotzdem eingeht, trotz seiner Zweifel, trotz seiner Bangigkeit, dann würde er die Gegenwart Gottes und dann würde er die Wunder Gottes erleben. Aber der Herr wird zu dir nicht kommen und zu dir sagen, komm, spring aus dem Boot, wenn du nicht vorher im Kleinen schon mal auf Gott eingegangen bist und ihm gehorcht hast. Wisst ihr, in der Apostelgeschichte heißt es immer, dass die Menschen dem Glauben gehorsam wurden. Die haben also keine große Offenbarung vom Himmel bekommen, tu dies, das oder jenes, sondern die haben einfach gehört, was der Paulus gepredigt hat und waren dann der Predigt gehorsam. Die haben das getan, was sie gehört haben. Und als sie so auf diese Art und Weise der Verkündigung gehorsam geworden sind, hat sich der Segen Gottes in ihrem Leben mehr und mehr entfaltet. Das ist auch der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ich möchte jetzt nicht, ja, dass wir überfordert sind von dem, was ich sage. Wenn ich davon spreche, dass du dich mit dem Wort Gottes respektvoll auseinandersetzt und dann kommt Offenbarungserkenntnis, dann lesen die Menschen fieberhaft und warten darauf, dass irgendwie ein Blitz sie trifft und irgendwie eine besondere Erkenntnis. Wisst ihr, das ist dann Stress, aber so kommt es nicht, so funktioniert es nicht. Du musst da entspannt bleiben, du musst da locker sein. Mach mal so. Genau, locker bleiben. Immer wenn du dich verkrampfen willst, machst du einfach so. Dann denkst du wieder dran, alles klar, ich muss locker bleiben. Schau, diese Offenbarungserkenntnisse, die kommen nicht von heute auf morgen oder die kommen nicht über Nacht. Möglicherweise ist es sogar so, dass sie eine Zeit lang scheinbar gar nicht kommen. Dass der Herr darauf wartet, dass du kleine Gehorsamsschritte unternimmst. Dass du das, was du liest, tust und das, was du hörst, tust. Naja, auf jeden Fall hat Petrus das getan. Und dann hat er Offenbarungserkenntnis von Gott bekommen. Er hat gehört, dass Jesus der Christus ist und Jesus hat zu ihm gesagt, ja, du hast Offenbarungserkenntnis von Gott. Und dann kommt die nächste Stufe, die ist ganz, 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 ganz schlimm. Ist nämlich die Stufe falscher Vertrautheit. Petrus hat sich dann in der Klasse der Geschöpfe gefühlt, die Offenbarungserkenntnis haben, die also einen heißen Draht zu Gott haben, Jesus hat es ja bestätigt, die also praktisch auf derselben Ebene stehen wie Jesus selber. Jesus, du und ich, wir haben Offenbarungserkenntnis von Gott. Du hörst von Gott, ich höre von Gott. Du hast sogar bezeugt, dass ich von Gott höre. Yeah, top. Und dann kann es gut sein, dass du denkst, nur weil du ein wenig Offenbarungserkenntnis hast, du genauso viel Offenbarungserkenntnis hast wie Jesus oder wie andere. In anderen Worten, du erhebst dich dann selber, du wirst stolz, geistlich stolz. Vielleicht erlebst du ein Maß an Segen Gottes, vielleicht läuft es wirklich gut. Vielleicht läuft deine Firma, sei du betest und sei du Zehnten gibst, wirklich richtig flott. Wow, top. Vielleicht, seitdem du dir angewöhnt hast, Menschen freundlich zu behandeln, blühen deine Beziehungen auf. Vielleicht vielleicht läuft es in deinem Moment, in deinem Leben wirklich gut. Und du wunderst dich, warum es bei anderen immer klemmt. Und du denkst dir, Mensch, was ist denn los mit euch? Macht's doch einfach so wie ich. Und dann erhebst du dich innerlich ein wenig. Und dann kann es gut sein, ich habe das schon oft erlebt, bei Leuten, die wirklich gesalbt waren von Gott, dass sie dann innerlich stolz geworden sind, sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben und die Demut verloren haben und stolz geworden sind. Sich eine Attitüde zugelegt haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Hallo, du Dödel, was willst jetzt du von mir, wenn du mit ihnen reden wolltest? Auch geht sogar Predigern so. Ich spreche jetzt nicht unbedingt von mir, hoffe ich. Ja, aber Stolz ist eine Sache. Ist eine ganz blöde Sache. Wisst ihr warum? Weil Stolz unweigerlich zur Demütigung führt. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Die Sünde Satans war es, zu sagen, ich will mich auf den Thron Gottes setzen. Gott und ich, wir sind mindestens auf derselben Ebene. Genau genommen bin ich mehr als Gott. Das wollte der Teufel durchsetzen. Auf diesen Trick dürfst du nie reinfallen. Auch wenn du ein vernünftiges, funktionierendes, wunderbares, gutes, geistliches Leben, ein funktionierendes Gebetsleben hast, musst du immer bedenken, du bist abhängig von der Gnade Gottes. Und demütig bleiben. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gehe jetzt dann immer näher drauf ein. Habe ich ja letzte Woche schon mehr gemacht. Dass du dir denkst, naja, der Segen, den ich habe, der ist quasi garantiert. Der wird mir nie mehr genommen. Der bleibt jetzt, egal wie ich mich verhalte. Ich kann wieder zurückkehren in meinen weltlichen Lebensstil. Kann wieder mit der Telefonistin rummachen auf der Arbeit. Kann wieder die Portokasse beklauen, so wie früher. auf der Arbeit oder im Verein. Kann alle diese Dinge tun und der Segen Gottes wird mir bleiben. Naja, vielleicht nicht. Weißt du, du musst schon immer noch wissen, dass der Herr Gott ist und du von ihm abhängig bist. Okay, soweit ist uns das jetzt mittlerweile vertraut. Der nächste, der fünfte Punkt wäre Hingabe. Denn Jesus hat ja Petrus getadelt. Und er hat, als Petrus Jesus vorgeschlagen hat, sein Kreuz nicht auf sich zu nehmen, sondern zu sagen, Herr, das widerfahre dir nur ja nicht, Kreuz und so, damit haben wir es nicht so. Wir wollen jetzt doch das messianische Reich aufziehen und herrschen, auf plüschigem Divan sitzen und Befehle erteilen. Schaut, da ist dann plötzlich nicht mehr das Wort Gottes im Mund von Petrus, sondern das Wort Satans. Das ist in Matthäus Kapitel 16. Können wir nochmal genauer nachschauen. Das ist jetzt Richtung 24, Vers 24. Wir halten jetzt nochmal Folgendes fest, das ist auch mal wichtig. Einen Moment sagt Petrus, was Gott sagt, und er tut Offenbarungserkenntnis kund. Jesus, du bist der Christus. Dann aber sagt er, Herr des Kreuzes, sparen wir uns. Und Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Ich möchte, dass ihr was merkt. Der Mann, der immer noch Offenbarungserkenntnis gesagt hat, kam plötzlich und hatte die Worte vom Teufel im Mund. Merkt er, dass da zwei Kräfte auf Petrus eingewirkt haben? Merkt ihr das? Könnt ihr das sehen? Einmal spricht Gott zu ihm, einmal spricht der Teufel zu ihm. Es ist jetzt, hört mal zu, es ist jetzt nicht so, dass Petrus ein für alle Mal bereits entschieden hätte, für immer mit Jesus zu gehen. Im Moment ist er noch in einem anderen Stadium. Natürlich denkt Petrus, er ist solide hinter Jesus, er wird ihn nie verraten, er wird ihn nie verlassen, er ist bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Aber vor allem ist Petrus bereit, mit Jesus zu herrschen, nach Jesus der Größte zu sein. Im Moment ist es immer noch so. Obwohl Petrus von Gott hört und ein echter, überzeugter Christ ist, hat er immer noch offene Ohren für den Teufel. Seid ihr noch da? Wenn es dem so ging, dann kann es dir genauso gehen. Und das ist mein Punkt heute Morgen. Wir müssen belehrbar sein und wir müssen vor allem zu einem Maß an Selbsterkenntnis durchdringen. Um Jesus ähnlicher zu werden, musst du erst einmal erkennen, was bei dir nicht stimmt, damit du das überhaupt ändern kannst. Okay, lass mich nicht zu schnell machen hier. Weil wozu schnell machen? Also das nächste ist Hingabe. Jesus fordert von Petrus Hingabe. Er sagt zu ihm, Petrus, du willst nicht ans Kreuz? Nicht nur werde ich an ein Kreuz gehen, sondern ich will, dass alle meine Jünger ihr Kreuz auf sich nehmen. Und wir wissen, was das Kreuz ist. Das Kreuz ist sich selber verleugnen. Das Kreuz ist Leidensbereitschaft, ist nicht mein Wille, sondern der Wille Gottes. Zählt Demut und Opferbereitschaft. Ja, das hat was mit dem Kreuz auf sich nehmen zu tun. Zeit, Dienst, Mittel investieren ins Reich Gottes. Das ist Hingabe und das erwartet der Herr von dir. Das ist das Kreuz aufnehmen. Falls du also nicht weißt, was es ist, Kreuz auf sich nehmen, genau das ist es. Schau, da haut's gleich Leute um. Okay. Er wird also streng und hart getadelt, Petrus. Wenn Jesus zu dir kommt und zu dir sagt, geh hinter mich, Satan. Und das in aller Öffentlichkeit, meine Damen und Herren, hallo, machen wir uns mal nichts vor. Petrus gewinnt hier keinen Popularitätswettbewerb. Na, wenn ich jetzt zu dir sage, geh hinter mich, Teufel, dann merken die Menschen, oh, Pastor ist sauer auf irgendjemanden. Ich frage mich, warum. Und dann wollen sie alles wissen über dich und über das Problem und über mich natürlich hier in diesem Zusammenhang. Also das schmeckt überhaupt nicht gut. Und jetzt hat Petrus die Möglichkeit, auf zwei Arten zu reagieren. Entweder er sagt, ja Jesus, dann mach doch deinen Trick alleine. Und er haut ab und geht wieder fischen. Oder er sagt, ja gut, okay, ich muss mich zurechtweisen lassen. Und wisst ihr, diese beiden Möglichkeiten zu reagieren, die bleiben auch uns unser Leben lang erhalten. Wenn Jesus kommt und uns mit einer Sünde konfrontiert, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, nö, ich bin nicht schuld. Ja, wieso, es war doch der Teufel, der mir das eingeflüstert hat. Oder wir können sagen, ja gut, okay, habe ich einen Fehler gemacht. Und der Herr wird uns nie mit aller Gewalt bei sich halten. Er hat nämlich seine Jünger auch gefragt, seinerzeit. Er hat gefragt, als er mal eine kontroverse Predigt gehalten hat. Und alle von ihm weggegangen sind, oder viele von ihm weggegangen sind. Johannes Kapitel 6 könnt ihr das nachlesen. Sagt Jesus, na, zu den Zwölfen, wollt auch ihr weggehen? Und die Zwölf sagen, Petrus sagt vielmehr, nicht die Zwölf, Petrus, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Wo sollen wir denn hingehen? Er lässt sich halt so belehren, okay? Er nimmt keinen Anstoß, sag mal mit mir, keinen Anstoß an dem, was Jesus sagt. Weil er ja weiß, dass Jesus der Christus ist. Das hat ihm Gott ja geoffenbart. Und jetzt kommen wir zu einem ganz neuen Punkt, der extrem wichtig ist. Wir gehen jetzt mal zu Lukas Kapitel 22. Da werden wir uns jetzt einige Zeit drin aufhalten. In Lukas 22 setzt Jesus das Abendmahl ein. Und ich ziehe natürlich verschiedene biblische Berichte zusammen. Zum Beispiel nehme ich auch jetzt Johannes Kapitel 13 mit rein. Da passieren wichtige Dinge. Es ist nämlich so, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, einer von euch wird mich verraten. Also er sitzt mit den Zwölf zusammen. Wahrscheinlich sind ihre Frauen und andere auch noch da. Und da wird Jesus erschüttert im Geist und er weiß, einer von euch wird mich verraten. Und die Leute fragen, Herr, bin ich's? Jesus sagt nicht, Judas, du wirst mich verraten, sondern er sagt, einer von euch. In dem Moment, in dem Jesus das sagt, passiert Folgendes. Alle Jünger, die ja belehrbar sind, die ein Maß an Hingabe haben, die Offenbarungserkenntnis haben, dass er der Christus ist, also die bisher alles richtig gemacht haben, versteht ihr? Die neugierig waren, die Respekt haben, die Offenbarungserkenntnis haben, die falsche Vertrautheit vermieden haben, die hingegeben sind, die belehrbar sind. Zu denen sagt jetzt Jesus, hey, in euch steckt noch so viel Böses, dass einer von euch mich verraten wird. Und er sagt nicht, wer. Und dieses eben, dass er nicht sagt, wer, bewirkt in den Jüngern, dass sie sich alle fragen, bin ich's? Ist das richtig? Daran merken wir, dass die Jünger nicht sofort die Schuld bei anderen gesucht haben, sich umgeschaut haben. Ja, genau. Der Petrus mit seiner großen Klappe, der wird's machen. Oder Judas, dieser scheinheilige Typ, der wird's machen. Oder Johannes, der ist immer so still, kein Mensch weiß, was der denkt. Der. Oder Jakobus, versteht ihr? Die haben nicht an andere gedacht, sondern die haben erst einmal sich gefragt, könnte ich? Die haben sich selber analysiert. Wisst ihr, was gut ist? Wenn wir uns diese Haltung aneignen, wenn wir vor unserer eigenen Hütte kehren, wenn wir nicht sofort, wenn irgendwelche Schwierigkeiten am Horizont herbei heraufdämmern, wir sagen, jemand anders ist schuld, sondern wenn wir sagen, könnte ich vielleicht irgendwie hier ein Problem haben. Also das ist schon mal nicht schlecht, dass die so reagiert haben, die Jünger. Aber er hat dann den schon geoffenbart, nicht im großen Kreis, sondern im kleinen. Er hat dann, als man ihn gefragt hat, Herr, wer ist es? Johannes hat ihn gefragt im Auftrag von Petrus, Herr, wer wird dich verraten? Dann hat er sein Essen genommen, also sein bisschen Brot genommen, hat ihn eingetaucht, hat ihm den Judas gegeben. Und dann wusste Johannes und auch Petrus wussten dann, dass es Judas sein würde, der ihn verraten würde. Und Judas ist auch gleich aufgestanden und ist dann hinausgegangen. Aber während Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten, fangen sie an, sich zu fragen, bin ich's? Und dann passiert unweigerlich etwas, ganz was Eigenartiges. Dann kaum sind sie fertig mit sich selber analysieren. Also die edleren Teile ihrer Natur zu beachten, kippen sie um. Es entstand aber auch eine Streitfrage unter ihnen, wer der Größte sei. Merkt ihr das? Von der Selbstanalyse, die gut ist, bin ich okay vor Gott, was könnte ich ändern? Zudem, ich bin der Größte. Wir sehen hier wieder, einmal hören sie von Gott, im nächsten Moment hören sie wieder vom Teufel. Dort oben im Abendmahlsaal war nicht nur der Herr, war nicht nur der Geist Gottes, sondern war noch ein anderer alter Geist auch, der unter anderem Judas inspiriert hat und der die anderen Jünger auch inspiriert hat. Wenn du nämlich rumsitzt und dir überlegst, ob ich der Größte bin und die anderen streiten mit dir, nein, sie sind die Größten, dann ist da Stolz im Raum. Und der Oberstolze ist nicht der Geist Gottes. Also wir merken, da wirkt noch eine andere Kraft im Raum. Wir sehen also die Jünger, die sind hin und her gerissen und merken es überhaupt nicht. In Vers 21 sagt Jesus, die Hand dessen, der mich überliefert, ist mit mir über dem Tisch. Drei Verse weiter, Vers 24, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Und dann macht Jesus was Bemerkenswertes. Nachdem kein anderer sich bereit erklärt hat, umgürtet er sich mit einem Handtuch, legt sein Obergewand ab und beginnt seine Jünger die Füße zu waschen. Da ist Judas noch nicht weg. Zu dem Zeitpunkt ist Judas bereits zu den Priestern gegangen, durch die staubigen Straßen Jerusalems, mit dem Plan, Jesus zu verkaufen. Und dieser Staub des Verrats, der hängt jetzt an den Füßen von Judas, und Jesus wäscht ihm diesen Staub ab. Was zu mir spricht das? Bis zu dem Zeitpunkt ist Jesus immer noch bereit, Judas zu vergeben, zu vergessen, was Judas im Sinn hat, wenn Judas bei ihm bleibt. Jesus wirbt hier mit der Fußwaschung um Judas. Könnt ihr das sehen? Er ist bereit zu vergeben. Er wäscht ihm den Staub ab, den er sich angeeignet hat, indem er durch die Straßen Jerusalems gegangen ist, um Jesus zu verkaufen. Aber Judas geht nicht drauf ein. Er verlässt ihn. Er verlässt Jesus. Da heißt es, der Teufel hat es ihm ins Herz gegeben, dass er Jesus verkauft. Und nachdem er ihm den Bissen gegeben hat, also nachdem er ihm die Füße gewaschen hat und alles und sie schon gegessen haben, fuhr dann der Satan in ihn. Also ich gebe dir mal ein Rezept für besessen werden. Du musst fleischliche, teuflische, dämonische Gedanken denken. Am besten stopfst du dich voll mit Geld, mit Gedanken der Geldliebe oder der Pornografie oder des Hasses auf andere. Die wachsen in dir dann so sehr, diese Gedanken, dass sie dir dann eine negative Offenbarungserkenntnis geben. Also eine vom Teufel, dass du richtig eins wirst mit deinem Hass, eine hasserfüllte Person wirst. Und wenn du das lang genug machst, ja, wenn du dir lang genug Internetpornos anschaust oder lang genug Hassgedanken denkst, dann kommt ein unreiner Geist irgendwann in dich hinein und dann bist du gezwungen zu bestimmten Zwangshandlungen. Dann kannst du dir selber nicht mehr helfen. Dann brauchst du ganz dringend Befreiung und Erlösung. Sei doch noch da. Und genau das ist mit Judas passiert. Er hat so viel Hassgedanken auf Jesus gehabt seinerzeit. Jesus konnte ihm irgendwie nichts mehr recht machen. Er hat es zwar gut verschleiert, aber die Habsucht war zum Schluss stärker als die Liebe zum Herrn. Wir halten jetzt einmal Folgendes fest. Wir sind jetzt im Moment bei Judas. Judas hat von Gott ein Apostelamt bekommen. Große geistliche Vollmacht. Er hat dieses Amt empfangen, er hat die Ausstattung, die Gabenausstattungen empfangen und er hat dieses Apostelamt verloren. Er hat ein Erbe von Gott bekommen, er hat ein Amt von Gott bekommen, er hat eine Aufgabe von Gott bekommen und er hat sie wieder verloren. Warum? Aufgrund eines Charakterfehlers, den er nie konfrontiert hat. Aufgrund seiner charakterlichen Schwächen hat Judas das Apostelamt verloren, weil er nicht charakterlich fest war, weil die Natur Jesu in ihm nicht ausgeprägt war. Lukas Kapitel 15, ihr müsst nicht aufschlagen, ihr kennt die Schriftstelle sofort, wenn ich jetzt drüber spreche. Da gab es einen jungen Mann, der erfolgreich zum Vater gegangen ist und erfolgreich sein Erbe in Besitz genommen hat. Der hatte den Glauben, vom Vater das Erbe in Besitz also zu bekommen, ausbezahlt zu bekommen. So sind viele Christen, wisst ihr? Die haben den Glauben, von Gott ein Erbe in Empfang zu nehmen. Aber dann nehmen sie dieses Erbe und verschleudern es, weil sie charakterlich nicht in der Lage sind, dieses Erbe zu bewahren und zu pflegen und zu mehren. Ich spreche natürlich vom verlorenen Sohn. Der ist erfolgreich zum Vater, hat erfolgreich gebetet oder gebeten. Der Vater hat ihm das Erbe ausbezahlt. Wie Judas hat er ein Erbe bekommen. Er hat was von Gott bekommen, etwas Kostbares vom Vater bekommen. Und dann hat er es ruckzuck verjubelt, weil er charakterlich nicht in der Lage war, dieses Erbe zu bewahren. Wenn Judas, Gott benutzt ja keine Humble, keine Hempfli-Bempflis, keine Aloysius Pimpelhubers, sondern er denkt sich schon was, wenn er jemanden zum Apostel wählt. Dann sieht Gott in diesem Menschen einen Apostel, eine vollmächtige Person. Jemand, der was drauf hat, seid ihr noch da? Jemand, der fähig ist zu einer intimen, tiefen, starken Beziehung zu Gott. Und dennoch ist es so, dass du dich immer wieder für den Herrn entscheiden musst. Vielleicht sag ich es mal so. In deinem Leben wirst du immer wieder an Punkte kommen, an Kreuzungen in deinem Leben, wo du mit Gott gehen kannst oder ohne Gott gehen kannst. Es kann sein, dass es eine Woche, nachdem du dich bekehrt hast, passiert, ein Jahr, nachdem du dich bekehrt hast, 10 Jahre danach, 20 Jahre danach, 30 Jahre danach. Es wird immer wieder Situationen geben, in denen du dich entscheiden musst. Ich gehe jetzt weiter mit Jesus. Wisst ihr, mir blutet immer wieder das Herz. Wenn man sieht, wie Menschen sich bekehren, wie sie frei werden von ihren Gebundenheiten. ihre Süchte werden gebrochen, sie sind nicht mehr Sklaven ihrer Triebe. Sie sind jetzt frei, sie sind jetzt erlöst und sie gehen mit dem Herrn. Ein Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre. Und irgendwo passiert was in ihrem Leben, dann siehst du nur noch alle 14 Tage, alle 4 Wochen, alle halbe Jahr und sie sind weg. Die Welt hat sie wieder verschluckt. Ganz, ganz blöd. Natürlich haben solche Menschen dann kein geistliches Leben, kein vernünftiges, kein Gebetsleben, das sie durchträgt. Die Kraft Gottes, ja, damals, 1985, ja, als der Herr mich vom Krebs im Endstadium geheilt hat, ach ja, damals, da war der Herr noch mit mir. Hör mal, der Herr ist immer mit dir. Bist du immer mit dem Herrn, ist für mich die Frage. Kümmerst du dich am Tag um deine Beziehung zum Herrn? Er ist da für dich. Er möchte, dass du Jesus ähnlicher wirst, weil er möchte, dass du dein Erbe, das er dir gegeben hat, immer, dass sich das immer mehr entfaltet, dass dein Leben immer mehr eine himmlische Qualität bekommt, dass dir plötzlich Dinge gelingen, die nicht vielen gelingen, dass dir plötzlich Räume aufgetan werden, die nicht vielen zugänglich sind. Leute, ich spreche von einem übernatürlichen Leben, von einem Leben im Segen und nicht nur geistlichen, auch materiellen Segen. Ich sage nicht, dass dieser Weg ein leichter Weg ist. Dieser Weg wird kein leichter sein. Habt ihr auch schon mit dem Radio gehört, ne? Ja, müssen wir einfach uns im Hinterkopf behalten. Judas hat ein Apostelamt bekommen, hat es verloren. Der verlorene Sohn, der hatte genug Glauben vom Vater, ein Erbe in Besitz zu nehmen. Aber er hatte dann nicht das Charakter, die charakterliche Kraft, dieses Erbe weiterzutragen. Und jetzt hört mal zu, bei Petrus steht auch alles auf der Kippe. Jesus sagt in Vers 31, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten, das heißt zu sieben, durch ein Sieb rasseln zu lassen, wie den Weizen. Er wollte euch aussieben. Ihr wollt euch mit Prüfungen belegen, bis ihr sagt, nee, jetzt ist mir's zu blöd, ich gehe jetzt nicht mehr mit dem Herrn. Jetzt ist mir's zu schwierig, jetzt ist mir's zu zeitaufwendend, jetzt ist mir's zu anstrengend, jetzt ist mir's zu kostspielig. Jesus sagt hier, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten. Vielleicht hat Jesus ja gesehen, wie der Teufel dasteht und den Jüngern Gedanken gibt. Einmal feiert er Abendmahl und er sagt, einer wird mich verraten und sie werden introspekt. Sie prüfen sich und ihr Herz, Mensch, bin ich vielleicht derjenige mit Fehlern? Im nächsten Moment hören sie wieder auf den Teufel und sagen, ich bin der Größte, nein, ich bin der Größte. Also diese Kräfte, die wirken in ihnen ganz stark und Jesus unterstreicht es hier nochmal. Er sagt, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Jesus hat seine Jünger gekannt. Er hat die Tendenzen in ihren Herzen gekannt. Er hat gewusst, dass Judas ein Dieb ist. Er hat gewusst, dass Judas geldliebend ist. Er hat ihn trotzdem Kassierer sein lassen. Ich meine, was für ein Privileg für so einen Menschen. Was für eine Möglichkeit, sich zu bewähren. Aber er hat sich leider nicht bewährt. Petrus und Jakobus und Johannes, wisst ihr, was denen ihr Ding war? Das war nicht Geld. Auf Geld haben die gepfiffen. Denen ihr Ding war Macht. Die wollten Macht ausüben. Jakobus und Johannes kamen zu Jesus, Herr, wir möchten uns in deinem Reich, versteht ihr, das ist Reich Gottes. Also ich meine, das ist das größte Reich aller Zeiten überhaupt. Wir wollen da zu deiner Rechten und zu deiner Linken sitzen. Versteht ihr, das ist die Demut in Person, merkt ihr das? Das sind die mächtigsten Positionen überhaupt. Die wollten ja nicht auf dem Kissen sitzen, sondern die wollten ja auch, dass man sie beachtet und sieht. Die wollten ja auch, dass wenn sie huldvoll winken, dass die Leute dann sagen, oh, er hat mich gesehen. Versteht ihr so Zeugs? Auf sowas sind die abgefahren. Auf Macht. Ja, sie wollten Jesus nachfolgen. Gleichzeitig wollten sie aber auch Macht ausüben. Diese beiden Kräfte, die haben in ihnen gewirkt. Und in Petrus erst recht. Wahrscheinlich war Petrus derjenige, der die Diskussion überhaupt ins Laufen gebracht hat. Ich bin der Größte. Nein, ich. Ne, bis Jesus dann halt ihnen die Füße gewaschen hat. Und da sind wir auch wieder beim Petrus. Na, alle halten die Klappe und sehen, Jesus wäscht ihnen die Füße. Und alle fühlen sich wahrscheinlich überführt. Warum macht jetzt er das? Der Chef hätte eigentlich ich auch machen können. Wer würde Jesus mal gern die Füße waschen? Okay, schon, ne? Also ich eigentlich auch ganz gern. Aber nur von den Jüngern, die Jesus gekannt haben, die immer mit ihm gegangen sind, da ist keiner drauf gekommen. Ey, das wäre doch jetzt mal was, Jesus die Füße waschen. Kannst du vergessen. Stattdessen wäscht jetzt Jesus ihre Füße. Und er kommt alles denn ruhig und denkt sich, oh Mann, oh, 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 hätte nur ich. Oh, oh. Und dann kommt er zum Petrus. Herr, du wäschst mir die Füße? Ja, Petrus, ich muss dir jetzt die Füße waschen. Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Also, wenn Jesus dir die Füße waschen will, dann musst du die Klappe halten und ihm das lassen. Du kannst da nicht ankommen und sagen, Herr, nein, Herr, ich bin's nicht würdig. Weil in dem Moment tust du dich schon wieder über Jesus drüber erheben. Du sagst Jesus, was er machen soll, nämlich dir nicht die Füße waschen. Und Jesus sagt, Petrus, ruinier mir jetzt hier nicht die Show. Versteht ihr, ich will hier durch diese Szene, will ich was illustrieren. Petrus, du spielst jetzt gefälligst mit. Was sagt Jesus also? Er sagt, wenn ich dir jetzt nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Also das ist ziemlich heftig, oder? Petrus merkt, oh, ich habe schon wieder was Falsches gesagt. Dann sagt er also durch Petrus, Herr, dann nicht nur die Füße. Und dann fängt er sich an, das Hemd aufzuknöpfen, den ganzen Leib. Und Jesus sagt, oh. Wenn Jesus dir die Füße waschen will, dann kannst du ihn nicht dazu nötigen, dich da, versteht, mit dem Schwamm abzuwischen. Jesus sagt dann wieder, Petrus, wenn du gewaschen bist, dann musst du nicht noch einmal gewaschen werden, sondern dann langsam, wenn man dir das abwäscht, was dreckig ist. Jetzt in deinem Fall die Füße. Petrus merkt, er hat wieder was Falsches gesagt. Also wir merken, er ist hin und her gerissen immer noch. Er ist voll mit sich selber. Merkt ihr das? Dieser Petrus, der geht nicht auf der geraden Linie, der ist nicht an die Kegelkugel, die gerade rollt, sondern der rollt mal hier hin und dann mal dorthin, mal hier hin. Und es ist möglicherweise überhaupt nicht klar, dass Petrus nicht so begierig danach war, das Reich Gottes herbeizuführen. Es ist absolut möglich, dass nicht nur Judas der Kandidat für den Verrat war, sondern dass Petrus möglicherweise auch solche Gedanken hatte. Wir zwingen jetzt Jesus, den Thron einzunehmen. Wir zwingen jetzt einfach eine Begegnung mit der Obrigkeit herbei. Er muss irgendwas machen. Und dann verkaufen wir ihn an die Jünger, an die Priester. Möglicherweise hat der Teufel ihm auch solche Gedanken bereits gegeben. Dass Petrus vom Teufel hören konnte, wissen wir aus Matthäus 16. Ihr erinnert euch. Herr, kreuz bloß nicht. Aber es war dann doch Judas und nicht Petrus. Jesus sagt, der Teufel hat versucht, euch zu sichten wie den Weizen. Wenn der Teufel keine Hoffnungen gehabt hätte, dann hätte er sich die Arbeit gespart. Er wusste aber ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss. Er hat den Knopf der Geldliebe, den Knopf der Machtliebe, den Knopf der Dominanz, den Knopf, jemand sein zu wollen. Wisst ihr, manchmal rede ich mit Leuten und die besprechen mit mir theologische Streitfragen. Und ich merke, die haben keine Ahnung. Die haben keine Ahnung von Tuten und Blasen. Die haben das Thema, über das sie sich dann mit mir streiten, überhaupt nicht studiert. Da stelle ich dann manchmal fest, dass das Bedürfnis, Recht zu haben, bei denen stärker ausgeprägt ist als die Liebe zur Wahrheit. Das Bedürfnis, Recht zu haben, ist bei vielen Leuten stärker ausgeprägt als die Liebe zur Wahrheit. Und so konntest du natürlich nicht weiterkommen. Und Paulus wusste, dass das nicht nur bei Petrus und den Jüngern war, sondern dass es allgemein so ist. Dass es immer wieder Menschen gibt, die sich Gruppen anschließen, um die dann halt zu herrschen, beherrschen und zu dominieren. Im Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, Wölfe werden zu euch reinkommen, reißende Wölfe werden zu euch reinkommen und in eurer eigenen Mitte, aus eurer eigenen Mitte werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Wozu? Um andere Menschen nach sich abzuziehen, hinter sich her abzuziehen. Sektierertum. Also dieser Drang, ja, Macht auszuüben, der ist scheinbar überall da. In jeder Gruppe. Und da musst du aufpassen, dass solche Menschen nicht in eine Leiterposition kommen, wenn du eine Gemeinde leitest oder allgemein ein Werk leitest. Menschen, die überehrgeizig sind, werden dir große Probleme machen. Genauso wie Menschen, die habgierig sind. Es gibt sogar die Situation, hört mal, in Amerika mehr als jetzt hierzulande, aber die gibt's auch hier. Mir fallen da schon Mir fallen da mehr als eine Situation ein, dass Menschen, dass sogenannte Finanzberater sich Gemeinden anschließen, christliche Sprache, christlichen Sprachgebrauch lernen, einzig und allein aus dem Grund, damit sie möglichst viele Menschen aus diesen Gemeinden dazu bringen, ihre Geldanlagen zu kaufen. Wohlgemerkt, es gibt da richtige, gute, geistgeführte Geldanleger. Ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, versteht mich jetzt da nicht falsch. Aber vor mehr als 10 Jahren, hat mir jemand aus einer süddeutschen Großstadt angerufen, eine Frau, die ich gekannt habe. Mensch, der und der, den kennst du doch auch, hast du Einfluss auf den? Und ich denke mir, naja, kommt seit einiger Zeit in meine Gemeinde, müssen wir mal schauen. Ja, der hat mich um x Zehntausende Mark damals noch betrogen. Der hat die angeblich für mich angelegt als Christ. Ich habe mir dann gedacht, naja, hey, das ist kriminell. Ne? Müssen wir mal schauen, was ich da machen kann. Solche Situationen gibt es immer wieder mal. Du musst also aufpassen. Und leg dein Geld nicht bei jemandem an, nur weil der Christ ist, sondern leg dein Geld an bei einer Firma oder kauf Aktien von einer Firma, die dich überzeugt, egal wer sie jetzt verkauft, letztendlich ein weltlicher, normaler, würde ich jetzt mal sagen, Anleger oder ein Christ. Du musst nicht unbedingt auf einen Christen zurückgreifen, wenn der was anbietet. Du gehst, wenn du schlau bist, dorthin, wo man dir den besten Deal gibt. Sagen wir jemanden Amen. Was nicht ausschließt, dass wir dann Christen benutzen natürlich. Ganz klar, wenn wir hier eine Handwerksarbeit zu vergeben haben, dann würden wir uns an Menschen aus der Gemeinde wenden, logischerweise. Ja, damit alle was davon haben. Denn diejenigen, die uns unterstützen, meine Güte, die können ruhig auch was davon haben. Wenn es da mal was zu vergeben gibt. Aber wie gesagt, auch in der Situation behalten wir uns ja durchaus vor, uns frei zu entscheiden. Ja? Bei wem wir jetzt was machen lassen und so. Okay, das nehmen wir mal zur Kenntnis. Gut, jetzt ist es also so, dass bei Petrus genauso ist, dass Petrus auch ein Apostelamt empfangen hat, aber auch er auf der Kippe steht. Er es möglicherweise weggibt. Und jetzt schaut mal, was Jesus sagt. Siehe, also Lukas 22, 31, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt, zunächst mal bis daher. Der Teufel versucht, deine Gedanken anzugreifen. An was macht Jesus? Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du merkst, jemand ist in Anfechtung, dann betest du für die Person. Und die Person ist dann immer noch frei, sich zu entscheiden. Ich garantiere euch, Jesus hat auch für Judas gebetet. Er hat für alle seine Apostel gebetet. Petrus hat sich zum Schluss für ihn entschieden. Judas hat sich gegen ihn entschieden. Jesus hat gebetet. Was hat Jesus gebetet? Dass der Glaube nicht aufhören möge. Denn Jesus wusste, dass jetzt Erschütterungen kommen werden, die den besten Apostel umkegeln können. Nämlich die Kreuzigung, mit der hat keiner gerechnet. Und wenn du dich dann wenn du aber eins zurückgekehrt bist, ist ein bisschen seltsam übersetzt. Eigentlich kann man auch ohne dem Satz Gewalt anzutun übersetzen, wenn du dich dir mal eins bekehrt hast. Das Wort ist Metanoia. Das bedeutet auf Deutsch, wenn du umgedacht hast, wenn du zurückgekehrt bist in dem Sinn, Petrus, jetzt wird die Krise kommen, die dich wegschleudern wird von mir. Aber ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Der Teufel wird dich nicht übermannen können, sondern du wirst im Gegenteil zurückkehren. Du wirst umdenken, du wirst auf meine Denkungsweise einschwenken, sagt Jesus. Du wirst sogar deinen anderen Geschwistern ein Stück weiter voraus sein. Dann möchte ich, dass du deine Brüder stärkst. Okay, wenn wir also jemanden sehen, der Probleme hat, der drinnen hängt, egal ob es jemand aus der Verwandtschaft ist oder jemand aus der Gemeinde oder jemand aus deinem Bekanntenkreis, dann betest du für den. Betest auch, dass sein Glaube nicht aufhöre. Denn der Teufel siebt alle Menschen wie den Weizen auch in unserer Mitte. Da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Und wenn du dann dich einst bekehrt hast, wenn du auf meine Denkungsart völlig eingeschwenkt bist, wenn du ein neutestamentliches Verständnis von Christentum bekommst, wenn du mich erkennst, wie ich wirklich bin, sagt Jesus, dann stärk deine Brüder. Und Jesus und Petrus sagt jetzt, schau, hey, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also in anderen Worten, er hält sich für einen soliden, festen Christen und er erkennt gar nicht, wie anfechtbar und wie zerbrechlich er eigentlich ist. Könnt ihr das sehen? Und Jesus sagt dann, Jesus, der lässt sich nämlich überhaupt nicht irgendwie hinters Licht führen, sondern er weiß genau, wie seine Jünger wirklich drauf sind und was in ihren Herzen drinnen ist. Er sagt, tatsächlich, du willst mit mir ins Gefängnis und in den Tod gehen? Du wirst mich heute Nacht dreimal verleugnen. Nicht einmal, bevor du Hahn kräht, wirst du mich verleugnen. Nicht zweimal. Also einmal wäre ein Ausrutscher. Amen. Kann passieren. Zweimal wäre ein arger Ausrutscher, aber immerhin. Aber dreimal in kurzer Zeit dasselbe Schlechte zu tun, bedeutet, es ist in deinem Herzen drinnen. Das steckt noch tief in dir drinnen. Und genauso kommt es auch. Ja, als Jesus dann gefangen genommen wird und Petrus ihm hinterhergeht, zusammen mit Johannes. Alle Jünger, als Jesus gefangen genommen wurde, sind davon gelaufen. Aber während die anderen sich verteilt haben, haben sich Johannes und Petrus irgendwie gefunden. Und Johannes hat den Hohepriester gekannt. Und so gehen sie jetzt also dieser Horde nach mit Jesus und sie wandern in sicherer Entfernung hinterher. Und wie gesagt, Johannes kennt die Menschen dort in diesem Hof und da gibt es eine Pförtnerin. Die Pförtnerin macht das Tor auf, lässt die Menschen rein und dann lässt sie auch den Johannes rein, den kennt sie. Petrus dagegen, der zögert, denn er hat ja gerade Malchus das Ohr abgehauen. Und versteht er? Man will jetzt da nicht, dass sie vielleicht irgendwie zu viele mitbekommen. Jesus hat das Ohr wieder geheilt, aber immerhin, es ist noch Blut an seinem Schwert, das jetzt da er mit sich herumträgt. Jesus bleibt also außerhalb des Tores und vor der Tür. Und er schaut durchs Tor durch und über den Zaun drüber, was da jetzt passiert. Johannes geht mit. Er folgt Jesus ein paar Meter. Und dann stellt er fest, Petrus ist weg. Und er geht zurück zur Pförtnerin, sagt zu ihr, lass meinen Freund auch mit rein. Die macht die Tür wieder auf und Petrus schlüpft mit rein. Er hält sich ein bisschen zurück, weil Malchus. Und die Pförtnerin sagt zu ihm, du bist doch auch einer von denen. Du bist doch auch ein Jünger von ihm. Und Petrus sagt, nö, ich weiß nicht, von was du redest. Doch, doch, du bist ein Galiläer. Deine Sprache verrät dich. Die Jünger waren alle Galiläer bis auf einen. Der war Jude, also aus Judäa. Judas Ischariot. Und Petrus sagt, nö, ich habe keine Ahnung, von was du hier redest. Und dann kommt jemand und sagt, der Verwandte von Malchus, habe ich dich nicht im Garten mit ihm gesehen? Und dann fängt er an zu fluchen, versteht er? So wie Fischer halt reden. Flucht wie ein Kutscher. Fällt also wieder völlig zurück, versteht er? Das ist jetzt überhaupt nichts mehr mit Herr, ich gehe mit dir in den Tod. Gegenteil, kenne ich nicht. Natürlich macht er das auch schön laut. Und wenn er rumflucht, wisst ihr, also Menschen, die mit Jesus gehen, fluchen nicht rum. Und dann weiß man, ah ja, so wie der redet, der ist nicht mit Jesus zusammen. Und dann passiert's. Jesus geht in das Haus hinein und er dreht sich nochmal um und schaut den Petrus an. Jesus hat es gehört, was Petrus gesagt hat. Dann kräht der Hahn. Und Jesus schaut auf Petrus und Petrus schaut Jesus an. Und Jesus schaut ihn jetzt mit einem Blick der Barmherzigkeit und des Wissens an. Nicht mit einem Blick der Verdammnis. Wenn Jesus ihn mit einem Blick der Verdammnis angeschaut hätte, der wäre fertig gewesen. Aber so schaut Jesus nur zurück und schaut ihn traurig an. Und in dem Moment trifft es Petrus und er hat Selbsterkenntnis, wie viel Schrott, Müll, Dreck und Sünde noch in ihm drinnen ist. Und er geht weg und weint bitterlich. Aber, meine Damen und Herren, das war auch das letzte Mal, dass er Jesus verraten hat. Zu einer anderen Zeit, wenn wir nächste Woche studieren, zu einer anderen Zeit kam jemand und hat zu Petrus gesagt, wenn du ein Jünger des Galiläers bist, dann werden wir dich an ein Kreuz hängen. Und Petrus sagt, hey, ich bin nicht nur ein Jünger des Galiläers, sondern ich bin auch gar nicht würdig, so zu sterben wie er. Und die Römer sagen, ja, dem können wir abhelfen. Dann drehen sie ihn auf den Kopf und kreuzigen ihn mit dem Kopf nach unten. Dann hat er nicht mehr verleugnet, dann hat er nicht mehr rumgeflucht, dann hat er ja gesagt zu dem, was der Herr für ihn hatte. Wisst ihr, dieses Leiden, ihr dürft nicht denken, dass dieses Leiden am Kreuz allzu lang war oder allzu schlimm. Er ist ziemlich schnell gestorben. Genauso wie die Menschen, die am Scheiterhaufen gestorben sind. Savonarola und wie sie alle hießen. Die standen da und haben noch geweissagt in diesen letzten Momenten ihres Lebens. Hugh Latimer und die ganzen anderen, die man da miteinander verbrannt hat. Die haben gemeint, Master Hugh, super Tag heute. In ein paar Minuten sind wir beim Herrn. So waren die drauf. Dann sind sie in Flammen aufgegangen, sind gestorben und das war's. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schmerz so überwältigend war oder so, sondern die hat dann der Herr schon abgerufen, brauchen wir uns mal nichts denken. Na, genauso wie Stephanus, als er gesteinigt worden ist. Na, die Steine, wisst ihr, die haben ihn natürlich getroffen, die haben ihn blutig geschlagen, aber er hat es nicht gemerkt. Er hat gesagt, ich sehe den Himmel und ich sehe den Christus neben dem Thron Gottes stehen. Er ist auf die Knie gegangen, wenn die Steine ihn getroffen haben, und hat gerufen, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Schau, das ist das Wesen und die Natur Jesu. Da ist nichts von, hey, ich habe mit diesem Jesus nichts zu tun. Fluch, Fluch. Sondern im Gegenteil, das ist das ausgeprägte Wesen Jesus, das der Stephanus da demonstriert. Und im nächsten Moment ist er beim Herrn. Da heißt es, und er entschlief. Da heißt es nicht, und er wurde blutig zertrümmert, sondern da heißt es, und er entschlief. Das ist für mich beruhigend. Falls der Herr es also für mich vorgesehen hat, ja, irgendwann einmal einen Märtyrertod irgendwo zu sterben. My privilege. Wisst ihr, über solche Sachen muss man sich heutzutage schon ein bisschen Gedanken machen, bevor es dann passiert. Oh Mann. Okay, ich muss jetzt noch nächste Woche weitermachen.